RD.
Auf der einen Seite sehen wir Schlafprobleme als irgendwie individuell und im Leistungsdenken soll man sich halt einfach irgendwie mehr anstrengen oder die richtigen Dinge tun oder das richtige Mindset haben, um diese Schlaflosigkeit zu überwinden. Das heißt, da sagen wir, das ist eigentlich ein individuelles Problem. Und auf der anderen Seite erlauben wir gar nicht, dass Leute individuelle Bedürfnisse haben im Schlaf. Deswegen, es wird ja sehr normiert. Also wo, wie, wann, das ist alles sehr normiert. Da gibt es eine Normalvorstellung, der man entsprechen soll. Und das ist ja ein interessanter Widerspruch irgendwie.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Stefan Oschwart.
Für unseren Literaturpodcast Orte und Worte waren wir mit Autorinnen und Autoren ja schon an sehr verschiedenen Orten. Immer Orte, die zu ihrem aktuellen Buch oder ihrem Schreiben passen. Ob im Aquarium, in Cafés, in der Geisterbahn, im Techno-Club, im Theater, auf dem Friedhof, Spielplatz oder im Museum. Aber dieses Mal, Anne-Dore, hast du an einem ziemlich besonderen Ort aufgenommen, oder?
Das kann man wohl sagen. Ich habe die Autorin Theresia Enzensberger getroffen und weil ihr neues Buch Schlafen heißt, dachte ich, ich treffe sie dafür am besten im Bett.
Im Bett mit Theresia Enzensberger. Toller Titel.
Das war auch, muss ich sagen, die schönste Anfrage bisher. Liebe Theresia, habe ich ihr geschrieben, möchtest du mit mir ins Bett gehen?
Und sie hat ja gesagt?
Ja, sie hat ja gesagt. Aber das liegt vermutlich am zweiten Teil der Mail, in dem ich das Ganze etwas genauer erklärt habe. Wir haben uns ein Bettengeschäft in Berlin gesucht und da durften wir uns eins der Betten im Verkaufsraum aussuchen. Wir haben natürlich die Schuhe ausgezogen. Ja, und da haben wir unser Gespräch für Orte und Worte geführt.
Wow, die Benchmark, die ist hoch. Das ist ungefähr auf einem Level mit der Folge, in der unsere Kollegin Nadine ja mal mit der Autorin Caroline Schmidt in der Badewanne saß, ne?
Ja, das stimmt. Wir haben sogar kurz überlegt, im Schlafanzug zu kommen. Das war in Berlin-Neukölln das Bettengeschäft, da wäre das nicht weiter aufgefallen. Aber wir haben beide festgestellt, wir haben gar keinen Schlafanzug. Also sind wir einfach in gemütlicher Kleidung gekommen, vormittags und gut ausgeschlafen.
Es gibt hier eine Podcast-Kollegin in Wien, die hat was über FKK-Leute hier in der Lobau gemacht und die hat sich nackt ausgezogen, um dieses Interview zu führen. Also da ist noch Luft nach oben, aber schlafen heißt Theresia Enzensbergers neues Buch. Ein Roman ist das nicht, oder?
Nein, Theresia Enzensberger hat nach ihren beiden erfolgreichen Romanen Blaupause und Auf See jetzt eine Art Phänomenologie des Schlafens geschrieben. Also ein philosophischer Streifzug durch die Nacht, so eine Mischung aus Essay, Memoir und sogar eine Kurzgeschichte ist mit dabei. Das Buch ist Teil einer Reihe bei Hansa Berlin, die 10 Bücher zu wichtigen Lebensthemen jetzt nach und nach herausbringen. Zum Thema Streiten, Lieben, Wohnen. Und die ersten beiden Bände sind dieses Frühjahr herausgekommen. Das ist einmal Elke Heidenreich über das Altern und eben Theresia Enzensberger über das Schlafen.
Und wie kam es, dass ausgerechnet sie über das Schlafen geschrieben hat?
Ja, Theresia Enzensberger war früher eine Langschläferin, hat darüber auch schon geschrieben. Inzwischen jedoch mit 38 Jahren gehört sie eher zu denjenigen, die unter Schlafstörungen leiden. Sie nennt sich selbst eine Schlaflosigkeitsveteranin und hat das Buch auch in die Schlafphasen unterteilt. Also Einschlafen, leichter Schlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf. Und das ist ein sowohl soziologischer Blick als auch ein politischer, persönlicher und kunsthistorischer.
Wir sind gespannt. Anne-Dore und Theresia Enzensberger gehen für Orte und Worte zusammen ins Bett und zwar in einem Bettengeschäft in Berlin-Neukölln.
Hallo Theresia.
Ja, hallo, wie schön dich zu sehen.
Hallo. Ja, lustig. Wir haben heute einen schönen Plan. Wir gehen zusammen ins Bett. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen.
Ja, ich war ein bisschen überrascht, als deine E-Mail kam, ob wir zusammen ins Bett gehen wollen. Aber
danach kam natürlich gleich die Erklärung.
Ja, genau. Aber ja, ins Bettengeschäft.
Wir stehen nämlich am Hermannplatz vor einem Bettenladen, MFO-Matratzen. Eigentlich ist der Hermannplatz ja nicht so ein richtig guter Ort zum Schlafen.
Nee, ist er wirklich nicht. Ich habe jahrelang in der Hohestraße gewohnt, aber dieses Matratzengeschäft, muss ich sagen, es hat sich hier sehr viel verändert in den letzten 15 Jahren und dieses Matratzengeschäft ist immer da gewesen. Deswegen, ich glaube, jeder, der hier wohnt, kennt das und hat zumindest das Logo so im Hinterkopf, ja.
Ich glaube, halb Neukölln schläft auf den Matratzen von diesem Matratzenladen und wir dürfen jetzt reingehen und uns ein Bett aussuchen für unser Interview.
Ah, wie cool. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich hab's nicht so gern so weich. Wie geht's dir?
Ich bin auch eher mit harten Matratzen glücklich.
Ja, dann müssen wir uns da was empfehlen lassen.
Ja, wir gehen mal schauen. So, guten Tag, hallo. Wir sind hier heute für die Podcast-Aufnahme. Das ist Theresia Enzensberger. Guten Tag, was ist Ihr Name?
Herr Nöbel.
Herr Nöbel, dürfen wir irgendein Bett nehmen für unser Gespräch? Ist das egal?
Ja, gerne. Hier die Vitasan Comfort H3, Wartest-Sieger bei Stiftung Warentest. Ist eine mittlere Härtegrad und hat eine gute Festigkeit. Da können Sie gerne mal probieren.
Und hat 7 Zonen Kaltschaum.
Genau.
Komm, wir testen es mal. Wir ziehen natürlich die Schuhe aus.
Ja.
Ich muss immer denken an diesen Loyaux-Sketch.
Ja.
Kennst du den?
Ja, ich kenne den. Und ich habe meiner Mutter erzählt, dass wir das machen. Und dann hat sie auch sofort gesagt, der Loyaux-Sketch.
Ja. Ja, ja. Hoffentlich schlafen wir nicht ein beim Gespräch. Das passiert nämlich in diesem Loyaux-Sketch,
ja, genau.
Wo die Betten ausprobieren.
Genau, aber das, ich glaube, es ist nicht so viel Gefahr. Es ist ja auch noch am Morgen.
Genau, wir testen das jetzt mal. Das ist nämlich so ein Ehebett, wo jeder seine eigene Matratze hat. Eigentlich ganz gut. Wenn sich einer umdreht, dann wackelt nicht alles, sondern nur die eigene Matratze.
Das stimmt, das ist gut. Ich bin sowieso dafür zu entstigmatisieren, dass man vielleicht auch nicht zusammen schläft, wenn man sich 2 Zimmer leisten kann.
Also es gibt ja sogar Studien, dass es sogar besser sei für die Beziehung, wenn man getrennt schläft.
Das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, wenn man unterschiedliche Zeiten hat zum Beispiel oder so, dann leidet ja wirklich der Schlaf darunter.
Ja. Und wie findest du die Matratze? Ist es dir zu hart oder zu weich?
Mir ist fast ein bisschen zu weich.
Fast ein bisschen
Aber ich glaube, ich habe auch eine andere als du.
Ach so, ja, stimmt.
Das da kann ist man die 2 Ehepartner haben unterschiedlich viel ausgegeben für ihre Matratze.
Da wird auf die verschiedenen Bedürfnisse eingegangen. Ich glaube, fürs Interview tut es das aber, oder?
Ja, absolut. Genau. Sie wollen ja nicht schlafen.
Erstmal nicht. Vielleicht nach dem Interview mal schauen. Ja, Theresia, wir haben jetzt hier uns dieses Bett ausgesucht, natürlich als passenden Ort für dein neues Buch, das Schlafen heißt. Hansa macht gerade eine neue Reihe. Mit 10 Grundbedürfnissen des Menschen. Schlafen, Essen,
Lieben, Streiten.
Altern ist auch gerade zeitgleich erschienen von Elke Heidenreich. Und dein Buch Schlafen und das von Elke Heidenreich, das ist der Aufschlag sozusagen. Die sind jetzt dieses Frühjahr rausgekommen. Warum hat Hansa dich gefragt, ob du ausgerechnet über Schlafen schreibst?
Also ich habe schon mal vor längerer Zeit, 2016, glaube ich, war das eine Reportage geschrieben, wo ich ins Schlaflabor gegangen bin. Und da ging es so ein bisschen um die Frage, warum schlafe ich immer so viel? Was mir heute irgendwie komisch vorkommt, wenn man Probleme hat mit dem Schlafen, denkt man so, da war ich noch jung und dumm. Aber damals hat mich schon eine ähnliche Frage beschäftigt, nämlich warum der Schlaf so normiert wird. Zum Beispiel damals habe ich viel über Lerchen und Eulen nachgedacht. Der Text hieß auch Die Diktatur der Lerchen. Warum wird sozusagen Langschlafen so schlecht angesehen oder als faul oder untätig gesehen? Weil man kann ja theoretisch auch nachts arbeiten, also wenn es nur darum ginge. Also warum wird das so festgelegt auf eine bestimmte Zeit? Und deswegen hat mich, glaube ich, Hansa Berlin gefragt, ob ich vielleicht über das Schlafen schreiben will.
Aber es hat sich ja offensichtlich was getan. Früher, sagst du gerade, seist du so eine Langschläferin gewesen, aber inzwischen nennst du dich eine Schlaflosigkeitsveteranin. Warum?
Ja, also einfach die letzten paar Jahre, ich weiß nicht, wann sich das eingestellt hat, aber irgendwie halt Probleme einzuschlafen, mal mehr, mal weniger schlimm. Es gibt Phasen, in denen alles gut ist. Dann gibt es wieder Phasen, wo ich ganz furchtbar leide. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ist eine der Sachen, die irgendwie tröstlich sind, ist, man ist ja nicht alleine damit. Also gerade SchriftstellerInnen scheinen unter Schlaflosigkeit zu leiden oder sie sind die Einzigen, die darüber schreiben. Und deswegen weiß man es. Also da gibt es ganz viel. Kafka hat viel über die Schlaflosigkeit geschrieben, aber auch viele andere.
Einige von diesen wunderbaren Zitaten findet man auch in deinem Buch. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass dieses Buch sich nicht so leicht irgendeinem Genre zuordnen lässt. Es ist kein klassischer Essay, es ist auch kein typisches Memoir. Du hast am Ende sogar noch eine Kurzgeschichte dabei. Wie bist du zu dieser, ich sage jetzt mal, hybriden Form gekommen?
Ich fand irgendwie, es gab eine Form, die ich sehr erwartbar fand, die wäre gewesen, wenn ich jetzt als Ich-Erzählerin so ein bisschen feministische Autofiktion darüber, wie ich nicht schlafen kann und was das bedeutet. Und das wollte ich nicht machen. Und deswegen habe ich dann mir die verschiedenen Schlafphasen genommen. Und zwar sind es 4 Schlafphasen, die sich immer wiederholen in einem Zyklus während der Nacht. Und ich mache aber sozusagen nur einen Zyklus. Und die habe ich dann formal sozusagen dem angepasst. Also die eine Schlafphase ist das Intro. Die Leichtschlafphase ist der Essay, weil da ganz viel regeneriert wird und weil da auch das Zähneknirschen stattfindet. Das fand ich passend, dass da das politische Essay hinkommt. Und dann kommt die Tiefschlafphase, wo man so weit weg ist, dass wenn man aufgeweckt wird, kommt man in so ein Zwischenstadium. Also diese ganzen verschiedenen Arten, so Schlafparalyse und diese Sachen, die finden alle in dieser Tiefschlafphase, Schlafwandeln statt. Und das habe ich sozusagen aus der Ich-Perspektive geschrieben. Da habe ich mich ein bisschen mit Kunst und Popkultur und wie der Schlaf eigentlich so dargestellt wird, beschäftigt. Und dann kommt die Traumphase und da musste ich natürlich eine Kurzgeschichte schreiben, weil der Traum und vielleicht sogar der Albtraum. Ne? Also das fand ich irgendwie einleuchtend, dass das dann dahin führt.
Das ist super, wir sind so richtig so mitten am Hermannplatz. Jetzt kommt gerade die Feuerwehr vorbei oder die Polizei. Links und rechts sind Straßen, das ist nämlich ein Eckladen.
Ja, auch lustig. Ne? Ne?
Und wenn man nach links guckt, ist da der Cottbusser Damm und nach rechts?
Andersrum, Cottbusser Damm und Hasenheim.
Stimmt, da ist der Cottbusser Damm.
Nee, Urbanstraße ist das.
Genau.
Ja.
Also einschlafen passiert einem, glaube ich, nicht so leicht.
Nee, aber dem guten Überblick über den ganzen Hermannplatz ist irgendwie auch toll.
Und ich finde das recht gemütlich, muss ich sagen. Mhm. Wir sitzen jetzt gerade, ich glaube, ich probiere jetzt mal so eine halbrömische, halbliegende Haltung. Mal gucken. Ich hätte ja auch gern Kaffee mitgebracht. Ich wollte hier aber nicht diesem netten Bettengeschäft, was uns netterweise das Bett zur Verfügung stellt, hier irgendwie
jetzt ist alles Kaffee sehr sauber
ins Bett machen. Ja. Deswegen habe ich jetzt keinen Kaffee mitgebracht, Theresia. Du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, wie du das Buch aufgebaut hast. Und ich habe das sehr gerne gelesen. Es ist eine Phänomenologie des Schlafens. Es ist eine gesellschaftliche Analyse. Es ist auch sehr kritisch teilweise. Es wird dann irgendwann persönlich. Im dritten Teil erzählst du auch ein bisschen über deine eigene Schlaflosigkeit. Und später gibt es dann eben diese Kurzgeschichte, die auch was mit Schlaflosigkeit zu tun hat und die sehr unheimlich ist und sehr spannend. Wie war das denn beim Schreiben? Hast du dafür sehr viel recherchiert? Hast du selber plötzlich in der Zeit noch mal mehr auf deinen eigenen Schlaf geachtet? Wie war der Schreibprozess?
Also ich hatte erstmal große Angst, dass es schlimmer wird, wenn ich mich zu sehr damit beschäftige. Weil wenn man abends viel darüber nachdenkt, ob man jetzt vielleicht nicht schlafen kann, dann wird es natürlich schlimmer. Und deswegen habe ich diese Schlaflosigkeit wie so ein Monster beschrieben, das man aufweckt, wenn man es zu sehr beobachtet. Was sehr angenehm war an diesen verschiedenen Phasen, das finde ich sowieso immer schön im Schreibprozess, wenn man so ein bisschen wechseln kann. Wenn man keine Lust mehr hat auf das eine, dann kann man sich mit dem anderen beschäftigen oder so. Aber die Kurzgeschichte habe ich zuerst geschrieben. Und da habe ich viel darüber nachgedacht, wie man so dem entgeht, dass es einfach nur so Surrealismus ist, weil das, ich meine, der Traum ist ja was schon in der Literaturgeschichte so sehr viel verarbeitet wurde. Da bin ich ja nun wirklich nicht die Erste. Und da habe ich mich ein bisschen so an John Cheever und dieser Art von so amerikanischen Kurzgeschichte orientiert und viel so in die Richtung gelesen. Und bei dem Essay war ich wirklich ziemlich tief drin und bin allen um mich rum auf die Nerven gegangen, was ich jetzt schon wieder mir Tolles ausgedacht habe, was ich alles gelesen habe und so.
Schlaf ist ja auch so ein Thema, das irgendwie jeden sofort beschäftigt. Ne? Auch das schreibst du, sobald man anfängt, mit irgendjemandem über Schlafen zu reden, kommen alle mit ihrer persönlichen Schlafbiografie.
Ja, genau. Und das heißt natürlich auch, dass man dem nie Genüge tun kann. Also in einem Buch über den Schlaf kann nie alles drin sein, was die Leute individuell interessiert auch daran, weil, ja, genau.
Es ist ja auf jeden Fall auch kein Ratgeber, dieses Buch. Das ist wirklich eher eine Gedankensammlung, eine Sammlung von eben essayistischen, persönlichen Berichten und, wie gesagt, auch sehr politisch kritisch. Das fand ich besonders interessant, muss ich sagen, wie du den Schlaf im Kapitalismus beschreibst. Nämlich als so eine Art auch bedrohliche Leerstelle.
Ja, und tatsächlich ja auch nicht nur der Kapitalismus als System ist hier relevant, finde ich, sondern auch die Art und Weise, wie wir darüber nachdenken, ob Dinge individuell sind oder gesellschaftlich. Weil auf der einen Seite sehen wir Schlafprobleme als irgendwie individuell und sozusagen im Leistungsdenken soll man sich halt einfach irgendwie mehr anstrengen oder die richtigen Dinge tun und das richtige Mindset haben, um diese Schlaflosigkeit zu überwinden. Das heißt, da sagen wir, das ist eigentlich ein individuelles Problem. Und auf der anderen Seite erlauben wir gar nicht, dass Leute individuelle Bedürfnisse haben im Schlaf. Deswegen, es wird ja sehr normiert. Also wenn jemand lang schläft, dann ist er irgendwie dekadent oder faul oder ist es irgendwie auf jeden Fall ein Luxus, irgendwie ein unerhörter Luxus. Und auch sozusagen, wann man schläft und dass man am Stück schläft und so, das sind alles Dinge und hatten wir auch vorher schon, dass man mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen im Bett schlafen soll. Also wo, wie, wann, das ist alles sehr reguliert oder normiert. Da gibt es eine Normalvorstellung, der man entsprechen soll. Und das ist ja ein interessanter Widerspruch irgendwie, dass es auf der einen Seite so individuell ist und auf der anderen Seite aber auch nicht individuell verschieden sein darf.
Da hat man ja auch ganz schnell das Gefühl, dass man irgendwie nicht richtig funktioniert, weil ich kenne kaum Leute, die jeden Abend sich hinlegen und irgendwie 8 Stunden durchschlafen und am Morgen erfrischt aus dem Bett springen, oder?
Ja, und das ist natürlich auch ein interessantes Dilemma für den Kapitalismus, weil der Schlaf stört irgendwie, weil da kann man nicht arbeiten und da kann man nicht konsumieren, da kann man auch nicht...
Der Schlaf stört, ist gut.
Ja, da kann man nicht konsumieren, da kann man nicht auf Social Media sein, da kann man nichts machen, was dem Kapitalismus irgendwie hilft. Aber man muss sich ja regenerieren, um überhaupt Arbeitskraft zu haben, und tatsächlich macht das sehr krank, wenn man nicht schläft. Und das, also da gibt es wirklich genügend medizinische Studien dazu, dass es sehr gut untermauert, dass es auf verschiedenste Arten und Weisen krank macht. Und das ist natürlich auch nicht gut, wenn dann dem Kapitalismus die ganze Arbeitskraft wegbricht.
In deinem Buch schreibst du auch interessanterweise von Menschen, die während des Schlafes irgendwas anstellen, sogar Verbrechen begehen. Irre.
Ja, es ist ein bisschen unklar, ob das nur als Verteidigung genommen wird oder ob es das wirklich gibt. Es gibt auch die Zolpidem, sehr starkes Schlafmittel, und da gibt es auch die Idee, dass man das dann unter dem Einfluss nicht mehr weiß, was man tut. Und dann gibt es die Verteidigung, dass jemand eben geschlafwandelt ist und gemordet hat im Schlaf. Und dafür gibt es tatsächlich schon Hinweise, dass das sein kann, aber es ist natürlich eigentlich unmöglich zu belegen. Und ich finde, es schließen sich ganz interessante Fragen von so Verantwortung und Schuld daran an.
Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo sehr viel durchdigitalisiert ist und Menschen gehen mit ihren Apps joggen und man kann diese Armbänder tragen, die alles tracken und aufzeichnen, und das betrifft natürlich auch den Schlaf. Inwiefern greift die Selbstoptimierung auch auf den Schlaf aus?
Naja, also ich glaube, wenn man sich ein bisschen so in diese komische Welt begibt, der so Biohacking-Influencers, oft gibt es da Überschneidungen mit NFT-Crypto-Leuten. Also das sind oft so Silicon Valley-Leute, die sich dann mit so, wie kann ich meinen Körper am allerbesten optimieren? Und wenn man sich in diese düstere Welt einmal reinbegibt, dann sieht man, dass es ganz viel um Schlaf geht. Und es geht eben darum, so wenig wie möglich zu schlafen, damit man genug Arbeitszeit hat, was immer noch regenerativ ist. Und das strahlt natürlich aus auf diese ganzen Produkte, die wir ja auch haben. Auf dem iPhone ist standardmäßig so ein Health-Tracker drauf, wo auch Schlaf gemessen werden kann, wenn man will. Ich habe das alles ausgestellt. Oder Apple Watches. Es wird auf jeden Fall suggeriert, dass wenn man nur das richtig trackt und tagsüber die richtigen Dinge tut und so weiter und so fort, dann kann man das auch schaffen, einen guten, effizienten Schlaf, was natürlich ein Paradox ist. Also das Schlafen funktioniert einfach nicht so, dass man kurz gut schlafen kann und dann ist man ganz ausgeruht.
Ja, man ist dem Schlaf ja auch richtig ausgeliefert und auch der Schlaflosigkeit sowohl als auch, weil auch das beschreibst du, dass wir mit dem Schlaf auch immer sozusagen ein Wagnis eingehen. Auch diesen Aspekt fand ich super spannend, mir das nochmal so vor Augen zu halten, weil wenn wir schlafen, dann sind wir ja der Umwelt komplett ausgeliefert mit unserem schlafenden Körper, der da liegt. Und dann gerade in den Tiefschlafphasen kriegt man ja auch nicht so viel mit.
Ja, ja, also es ist interessant, weil es ist so, sowohl man verliert die Kontrolle über den Körper, man erschlafft ja auch, also es gibt so eine Art Schwächeanfall, und man hat auch keine Kontrolle darüber, wann der Schlaf kommt oder einen überkommt oder so, aber man kann die Umgebung nicht mehr bemerken. Und schon im Leviathan schreibt er, selbst der stärkste Mann kann im Schlaf übermannt werden, und das ist am Ende der Grund, warum wir einen Staat brauchen in seiner Argumentation, ne? Also man braucht irgendwas anderes, eine andere Autorität, die irgendwie auf die Menschen aufpasst, weil selbst die größte Stärke bringt einem nichts, wenn man schläft. Und das finde ich irgendwie eigentlich ein schönes Bild. Und ich habe mich gefragt, ob man das eben politisch nutzen kann irgendwie. Dieses Bild steht ja einer Welt gegenüber, in der eigentlich die vorherrschende Ideologie ist, dass man alles schaffen kann, wenn man nur stark genug ist, und dass das Leben sowieso ein Kampf von allen gegen alle ist, in dem man sich irgendwie behaupten muss.
Ich finde den Gedanken ganz schön. Wir brauchen einen Staat, damit wir ruhig schlafen können, damit wir der Umwelt vertrauen können, um einschlafen zu können. Du vergleichst Schlaf an einer Stelle auch mit Krankheit. Warum?
Also das kommt einmal daher, dass, wie ich schon gesagt habe, das eine Art Schwäche, also körperliche Schwäche auch ist, und dass Krankheit ja auch eine körperliche Schwäche ist, und eben auch aus dem Gedanken, dass man sozusagen auf die Sorge anderer angewiesen ist. Und das ist natürlich beim Schlafen nicht ganz so direkt. Also natürlich muss sich niemand direkt aktiv um einen kümmern, wenn man schläft, aber man ist doch darauf angewiesen, dass man in Sicherheit ist, dass man irgendwie umsorgt wird, dass die Umgebung eine Art von Rücksicht auch auf einen nimmt. Und da habe ich dann eben auch so ein bisschen über generell Schwäche, also Krankheit, aber generell auch, welche Mitglieder der Gesellschaft werden als schwach gesehen, wie sehr ist das stigmatisiert und so weiter.
Und am Ende dieses Teils, in dem du darüber nachdenkst, nämlich in der Sektion Leichter Schlaf, also dieser politische Essay, in dem du auch mit den Zähnen knirscht, da hatte ich den Eindruck, dass du auf so eine Art Plädoyer für positive Schwäche zuläufst, oder?
Genau, also ich finde die Stigmatisierung der Schwäche absolut falsch. Ich finde sie auch tatsächlich gefährlich. Also gerade wenn wir über Sorge reden, die schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft sind ja auch zum Beispiel alte, kranke Menschen und Kinder. Und man merkt das ja an den Gesundheitsversorgungssystemen. Also man merkt ja, dass wir unsere Krankenhäuser sind in keinem guten Zustand, unsere Kinderversorgung ist in keinem guten Zustand und unsere Altenversorgung ist in keinem guten Zustand. Und deswegen finde ich gerade auch auf einer abstrakteren, strukturellen, politischen Ebene das total gefährlich, dass wir Schwäche stigmatisieren. Und das ist fast wie so, das fand ich, hatte man während der Pandemie eben schön gesehen, dass es fast wie so einen Hass gibt auf die Schwachen oder ein großes Bedürfnis, sich abzugrenzen von denen und mit denen nichts zu tun haben zu wollen. Und es ist auch in Bezug auf die Zukunft, glaube ich, gefährlich, weil im Klimawandel werden wir uns nicht leisten können, dass, wenn diese Katastrophen vor unserer Tür stehen, dass alle sich nur auf sich selbst verlassen. Und das klingt dann immer so romantisch, dass man sagt so, oh, Solidarität und Zusammenhalt, aber ich glaube, das wird überlebensnotwendig sein.
Du hast das Stichwort gerade schon genannt, Theresia, nämlich die Pandemie. Auf die beziehst du dich auch in deinem Buch Schlafen. Und da bist du dann schon auch als politische Kommentatorin unterwegs. In dem Moment hatte ich den Eindruck, denn du sagst, dass wir eigentlich eine Chance verpasst haben, die wir in der Pandemie kurze Zeit ausgeführt haben, aber dann wieder fallen gelassen haben. Welche ist das?
Also es gibt dieses Zitat von dem SPD-Politiker Heinemann, der dann eben am Anfang der Pandemie oft zitiert wurde. Der sagt sowas wie, eine Gesellschaft ist nur so gut, wie sie, kann man daran messen, wie sie ihre schwächsten Glieder behandelt. Und das ist natürlich eine Illusion zu denken, dass das je so war. Aber es gab eben einen Moment in der Pandemie, wo man das Gefühl hatte, ah, jetzt fangen wir an, irgendwie darauf zu achten, was mit den sogenannten Vulnerablen ist und auf die Rücksicht zu nehmen. Und das habe ich das Gefühl, ist die verpasste Chance ist nicht nur, dass wir damit aufgehört haben, sondern dass es fast wie so eine Art Gegenreaktion gab und dass es jetzt noch schlimmer geworden ist, also dass es so eine Entsolidarisierung gibt, die ich eben, wie gesagt, für sehr gefährlich halte. Und gerade, ich meine, auch in mein Blickfeld sind während der Pandemie zum Beispiel chronisch Kranke mehr gerückt. Das habe ich vorher nicht so auf dem Schirm gehabt und ich wusste nicht zum Beispiel, wie viele es davon in Deutschland gibt und dass die nicht alle irgendwie im Bett liegen, sondern dass es auch Leute gibt, die ganz normal in der Welt rumlaufen, die aber trotzdem vulnerabel sind auf bestimmte Arten und Weisen. Und die hätte man auch politisch und gesellschaftlich ins Blickfeld rücken lassen können und auch die könnten auch jetzt immer noch präsent sein als politische Entität.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Nachdenken über eben diese Schwäche, über den Umgang mit Schwächeren in der Gesellschaft und eben auch über den Umgang mit Schlaf. Interessanterweise steigt ja, zumindest wenn man den Statistiken und Umfragen glaubt, die Zahl der Schlaflosen. Wie erklärst du dir das?
Also es gibt so eine kurze Stelle, wo ich sage, es ist jeder, der schon mal abends sein Handy in der Hand gehabt hat und irgendwie zwischen Shopping und Bombenangriffen und diese ganzen Bilder und so, der weiß, das ist irgendwie kein Wunder, dass wir alle Schlafprobleme haben. Und es ist auch kein Wunder, dass zum Beispiel bei Schlafhygiene wird regelmäßig empfohlen, keine Bildschirme nach 10 oder was. Ich will jetzt nicht alles irgendwie auf die Digitalisierung schieben, das ist auch so ein langweiliger, kulturpessimistischer Punkt, aber das verbunden mit dieser Idee, dass das alles Leistung, also dass wir sowohl mehr arbeiten sollen, mehr leisten sollen und gleichzeitig, dass dann der Schlaf auch noch zu einer Leistungssache wird, das ist, glaube ich, eine Kombination, die einfach nicht gut ist für den Schlaf.
Hast du denn für dich irgendwie so eine Art Ruhe finden können für deine eigene Schlaflosigkeit? Zum Beispiel, dass du sagst, ich akzeptiere das jetzt einfach, dass ich die manchmal habe und dann muss ich halt irgendwie damit umgehen?
Ja, schon. Also ich habe aufgehört, immer nur da zu liegen und ins Dunkel zu starren. Ich zwinge mich jetzt aufzustehen. Das hilft schon manchmal. Oder es hilft insofern, als dass man dann halt nicht so furchtbar verzweifelt ist. In ganz schlimmen Phasen war es dann schon so, dass ich dann so 2-3 Tage nicht schlafen konnte und dann wird es halt heftig, weil dann kann man auch nicht mehr gelassen sein. Dann kriegt man Panik. Ja, aber im Moment ist es ganz gut. Also vielleicht hat es sogar geholfen, dieses Buch zu schreiben. Das ist ja manchmal auch so.
Ich habe einen ganz kleinen Fragebogen für dich vorbereitet heute mit der Bitte um Antwort. Wann hast du dein letztes Bett gekauft, Therese?
Ich habe so ein ganz billiges IKEA-Bett und das ist bestimmt schon 10 Jahre her oder so, dass ich das gekauft habe. Und ich bin aber dann fast so ein bisschen abergläubisch, dass ich immer denke, wenn ich jetzt was Neues kaufe, vielleicht wird es dann schlimmer. Und deswegen, es hat auch so gebrochene Latten und so. Also eigentlich sollte ich mal ein neues kaufen.
Du kannst jetzt ja hier während des Interviews mal schauen, ob diese Matratze vielleicht, auf der wir gerade in diesem Bettengeschäft am Hermannplatz sitzen, ob das vielleicht die nächste wird. Bist du Seitenschläferin, Bauch oder Rücken?
Ich bin Seitenschläferin und ich habe aber auch schon gehört, dass es sehr viel besser ist, orthopädisch gesehen auf dem Rücken zu schlafen. Ich habe nur so Probleme, mich umzugewöhnen.
Schlafmaske, ja oder nein?
Ja, und Ohrstöpsel, also alles, was geht.
Hier auch, Team Ohrstöpsel und Schlafmaske. Schlafzimmer dunkel oder hell?
Dunkel. Und das wird ja auch immer empfohlen. Also ich weiß nicht, wie viel ich auf solche Empfehlungen gebe, aber so dunkel wie möglich.
Dass du lieber eine eher härtere Matratze magst, wissen wir schon. Aber es gibt ja auch diese schweren Bettdecken, die empfohlen werden gegen Schlaflosigkeit. Hast du das schon mal ausprobiert?
Nee, und das ist auch so ein bisschen, also ich ziehe die Grenze, weil das ist mir wirklich auch sehr wichtig, dass ich denke, dass wenn man Schlafprobleme hat, dass das eben nicht zu beheben ist durch irgendwelche Produkte. Und deswegen versuche ich, also Schlafmaske und Ohrstöpsel mache ich noch mit, aber ich versuche so wenig wie möglich diesem Glauben nachzugeben, dass wenn ich nur irgendwie genügend Instagram-Produkte kaufe, dass ich dann irgendwann schlafen kann.
Das ist immer so die letzte Hoffnung, dass man sich mit irgendwelchen Produkten noch zum Schlafen bringt. Wo wachst du am liebsten auf?
Das klingt jetzt so cheesy, aber irgendwo, wo mein Mann ist.
Oh, oh schön. Frühstück im Bett, ja oder nein? Da gibt es ja auch zwei Schulen.
Nee, weil ich so ganz spät frühstücke. Deswegen hätte das gar keinen Sinn.
Ja, vielen Dank für diesen kleinen Einblick in dein Schlafverhalten. In dem dritten Teil von deinem Buch Schlafen, da geht es um den Tiefschlaf. Da widmest du dich dem Schlaf in Kunst und Kultur. Zum Beispiel beschreibst du Gemälde, auf denen Schlafende beschrieben werden, oder wendest deinen Blick zu Schreibenden, die über Schlafen geschrieben haben. Du nennst zum Beispiel die Autorin Otessa Moschfek, die hat ein Buch geschrieben, in dem sie ein Jahr Schlaflosigkeit beschreibt. Das fand ich auch total spannend.
Nee, ein Jahr schlafen.
Genau, ein Jahr schlafen.
Ja, das ist eins meiner Lieblingsbücher tatsächlich. So eine Protagonistin hat man einfach selten gelesen. Die hat ihre ganz eigene Welt und der ist es auch völlig egal. Also die ist wirklich ein sehr untypischer Frauencharakter auch. Der ist es völlig egal, was der Rest der Welt von ihr denkt, und sie ist sehr scharf in der Beobachtung dieser Welt. Und sie versucht eben ein Jahr lang zu schlafen und nimmt dafür allerlei Medikamente und geht auch dann irgendwann nicht mehr aus dem Haus. Also sie geht immer nur zu so einem Bodega, wo sie Unmengen von Kaffee trinkt. Also sie lebt sehr ungesund, muss man auch so sagen. Und man schaut ihr irgendwie so zu und das ist schrecklich. Aber es ist ein ganz tolles Buch, ja.
Ist auf jeden Fall ein Streifzug durch die Welt der Kunst und Kultur mit dem Fokus eben aufs Schlafen. Da gibt es zum Beispiel auch die Beschreibung eines Bildes von Pissarro, der eine schlafende Feldarbeiterin beschrieben hat. Und da sagst du, dass der Schlaf ja oft auch was Subversives hat, weil sich diese Arbeiterin der Arbeit entzieht und einfach schläft.
Ja, genau. Das ist auch nicht so weit hergeholt, weil Pissarro war tatsächlich Anarchist. Also es kann gut sein, dass sie da eine Art Streik, man könnte natürlich auch sagen, vielleicht macht sie einfach nur Pause oder so. Wer weiß. Man setzt damit ja sozusagen Zeit aus mit dem Schlafen und man setzt auch Arbeit aus. Und man kann keinen Schaden anrichten.
Du hast zwei Romane geschrieben bisher. Einmal den Roman Blaupause, der ist 2017 erschienen. Da ging es um das Bauhaus der 20er Jahre, um Weimar und um auch das Patriarchat damals. Und dann ist 2022 dein Roman Auf See erschienen. Und jetzt in der Vorbereitung für dieses Orte- und Worte-Gespräch dachte ich plötzlich, dass dein Roman Auf See und dieses neue Buch Schlafen ganz eng miteinander verknüpft sind. Du nickst schon, hurra! Richtige Spur. Und zwar, Auf See war ja eine Dystopie. Es ging um Armut, Zukunft, eine Epidemie kam auch vor. Es ging auch um Selbstoptimierung. Aber bevor ich jetzt hier weiter Dinge aufzähle, inwiefern sind für dich denn diese beiden Bücher miteinander verknüpft?
Ich gehe sogar ein bisschen darauf ein, in diesem Mittelteil, was auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat, ist, die Protagonistin meines Buches fängt mich an zu schlafwandeln. Und auch da ging es mir um einen Kontrollverlust. Also literarisch geht es in dem Buch ganz viel um Kontrolle und Kontrollverlust. Unter anderem auch, weil die Ideologie, die ich mir anschaue in Auf See, ja auch sozusagen die rechtslibertäre Ideologie des Silicon Valley, beziehungsweise eigentlich so wie so ein Neoliberalismus auf die Spitze getrieben. Das hat eben auch ganz viel mit Kontrolle und Verantwortung zu tun. Also auch da, wenn wir über Eigenverantwortung und Verantwortung sprechen, habe ich das Gefühl, da gibt es so, es gibt auf jeden Fall so Querverbindungen. Und diese Schlaflosigkeit, diese Schlafwandelei der meiner Protagonistinnen auf See, das war auch ein bisschen, weil auf See als, also das wird oft als Sci-Fi-Roman gelesen und ist mir auch völlig recht, weil das spielt ja auch irgendwie in der Zukunft. Aber ich habe es auch ein bisschen als Gothic-Novel geschrieben, als Schauerroman, und da kommen oft schlafwandelnde Heldinnen vor. Das ist ein ganz großes Thema da.
Das ist natürlich ein super Stichwort für den letzten Teil deines Buches, denn da hast du tatsächlich, du hast es ja vorhin schon gesagt, eine Erzählung geschrieben, extra für dieses Buch. Die heißt Stallgeruch, diese Erzählung.
Stallgeruch. Sorgfältig wischte Jo mit der hauchdünnen, plastikbeschichteten Serviette der Eisdiele an dem dunklen Fleck auf ihrem Knie herum, aber die zarten Blätter erwiesen sich als das Gegenteil von dem, was in der Werbung als saugfähig bezeichnet wird. Vera, die Jo die Serviette gebracht hatte, stand vor ihr und schaute grinsend zwischen den braunen Klumpen auf dem Boden und Jos weißem Rock hin und her. Jo fragte sich, ob sich Vera über ihre Verzweiflung amüsierte oder einfach nur belustigt vor sich hinschaute. Das machte sie manchmal. Sie spürte eine leise Frustration über die Unflätigkeit ihrer besten Freundin, die in schallendes Gelächter ausbrechen konnte, wenn sie jemanden als dramatisch empfand. Noch während sie darüber nachdachte, schlug ihr ein Schwall Parfum ins Gesicht, traf sie mit der Wucht eines Faustschlags, mit der Intensität eines kalten Gusses. Instinktiv versuchte sie, sich dem Geruch zu entziehen, stand auf, tat ein paar Schritte nach hinten, stolperte fast. Ohne es zu merken, zerknüllte sie die Serviette in ihrer geballten Faust. Dann versuchte sie, die Quelle des olfaktorischen Angriffs zu lokalisieren. Systematisch richtete sie ihren Blick erst auf zwei aufgedrehte Kinder und den dazugehörigen Vater, dann auf die Leute, die plaudernd ganz hinten in der Schlange standen, und schließlich auf einen Jugendlichen, der hinter ihr an der Eisdiele vorbeilief, einen Fußball vor sich hertreibend. »Was ist denn los?«, fragte Vera, und ihr Blick war nicht mehr amüsiert, sondern verwundert. »Riechst du das nicht?« Jo schrie fast. Vera hob ihren Kopf ein wenig und atmete stoßartig ein. Dann schüttelte sie den Kopf. Sie sah Jo besorgt an und kaute auf dem durchsichtigen Plastiklöffel herum. »Sollen wir nach Hause?«
Vielen Dank, Theresia Enzensberger, für diesen Auszug aus deinem neuen Buch »Schlafen«. Das war jetzt ein Auszug aus der Kurzgeschichte am Ende. Und vorher sind eben diese etwas essayistischeren Teile. Und diese Kurzgeschichte, die dreht wirklich richtig ab. Das ist so eine richtige Schauergeschichte. Also es ist, ich weiß nicht, ob es zum Einschlafen die richtige Geschichte ist, ehrlich gesagt.
Ja, auf wahrscheinlich nicht.
Was magst du an Schauergeschichten?
Weiß ich nicht, also für meinen Roman fand ich ganz toll, dass es ein Genre ist, was sehr klare Motive und Genre-Regeln, also da ist das Terrain ziemlich genau abgesteckt und das heißt, man kann gut damit spielen. Also ich habe immer gerne, wenn man mit den Regeln von so Genre spielen kann, das ist eigentlich so mein künstlerisches Programm, wenn man das so sagen kann. Und also auch bei meinem ersten Roman, ein historischer Roman, das ist nicht ganz so genau abgesteckt. Aber der Schauerroman ist halt toll, weil er natürlich durch diese Thematiken, durch dieses Schauerliche ganz viel abdeckt von so Unterbewusstsein. Also es ist natürlich einfach sehr literarisch, und wenn ich jetzt über den Traum, das hat sich einfach angeboten, ne? Also das Gruselige in der Schauergeschichte, das Gruselige im Albtraum, und ich habe versucht, das eben so nah wie möglich an einen Traum, der mir realistisch als Traum erscheint, zu bauen. Also im Sinne von, dass es eben nicht irgendwelche absurden, surrealen Geschichten passieren, sondern einfach so eine Art Verschiebung der Realität.
Wenn man sich so deine Publikationen bisher anschaut, du bist ja auch viel als Publizistin unterwegs, schreibst auch viel für Zeitungen, du hast dieses Literaturmagazin Block gegründet vor vielen Jahren, mit dem du sehr erfolgreich warst. Das gibt es inzwischen nicht mehr, aber du bist ja in verschiedenen Ecken unterwegs gewesen. Was ich auffallend finde, ist, dass du eben gerade nicht dich diesem autofiktionalen Schreiben hingibst. Das ist ja so eine Art Trend. Ich habe auch gar nichts dagegen. Es fällt mir nur auf, dass du in deinen Büchern was anderes machst. Also die Kraft der Fiktion, dann hier jetzt das Liebäugeln beim letzten Roman mit der Schauergeschichte, diese Genreüberschreitung, hast du selber gerade gesagt, der Bauhausroman. Mhm. Ist das für dich Programm oder passiert dir das so?
Das passiert mir, aber es ist beides. Also ich interessiere mich einfach eher für Dinge außerhalb von mir selbst. Das ist der eine Grund. Also ich recherchiere gerne. Das ist einer meiner Lieblingsteile an meiner Arbeit, ist, dass ich recherchieren kann und lesen kann über Dinge, die irgendwie in der Welt passieren. Mich interessiert einfach die Welt. Und ich glaube, es gibt Autofiktion, wo, sagen wir mal, die Identität der schreibenden Person relevanter, auch politisch relevant ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie wichtig es ist, dass ich als weiße privilegierte Frau über meine Erfahrungen schreibe und die, dass die Welt die versteht. Das spielt sozusagen auch eine Rolle bei dieser Überlegung. Aber hauptsächlich ist es, weil mich einfach viel mehr interessiert als ich mich selbst oder so.
Wo bist du gerade? Bist du gerade an einem neuen Romanprojekt?
Ja, aber ich weiß nicht, wie viel ich drüber sprechen kann. Es ist auch schon ein Genre-Roman, es ist ein Krimi.
Okay, also da können wir gespannt sein, was in den nächsten Jahren von dir noch kommt. Du hast in deinem Roman Auf See deinen Eltern gedankt als Motto für die Liebe zu Science Fiction. Wenn du mal zurückschaust so auf deine Genese als Autorin, was hat dich zur Autorin gemacht? Was hat dich zur Schreibenden gemacht? Waren es deine Eltern? Waren das Einflüsse in der Schule, Bücher, die dich besonders begeistert haben?
Also das Geschichten erzählen war irgendwie schon immer einfach ein Teil, das kam bestimmt auch aus meinem Elternhaus. Ich habe auch sehr viel gelesen und so, also ich habe einfach gerne Geschichten und sehr viele Filme. Ich meine, das ist ja auch jetzt nicht so originell, ne? Viele Leute, Geschichten lieben alle, aber ich glaube, was mich sehr geprägt hat, war mein Studium in Amerika, wo ich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf deutsche Kulturproduktion bekommen habe, und was ich vorhin mein künstlerisches Programm genannt habe, kommt auch ein bisschen einfach daher, dass mir das so aufgestoßen ist, dass man nicht unterhalten werden darf, wenn man intellektuell sein will in Deutschland. Und ich werde eben gerne unterhalten. Und ich habe tatsächlich, mein erstes Buch habe ich geschrieben, weil ich dachte, ich würde dieses Buch gerne lesen. Also ich hätte gerne, dass dieses Buch existiert. Und dann habe ich gedacht, okay, es scheint niemand anderes zu machen, also mache ich es halt jetzt. Und habe dann auch tatsächlich nicht gewusst, ob ich nochmal eins schreiben werde, weil ich gedacht habe, ich mache das ja nicht, um Autorin zu sein, sondern weil ich halt mich für dieses Buch finden, weil ich möchte, dass dieses Buch gibt oder so.
Wie schön. Da muss ich gerade an diesen Kafka-Spruch denken. Bücher, die wir lesen möchten, könnten wir zur Not auch selber schreiben. Wie ist es denn mit deinem Schreiben? Schreibst du auch nachts, also wenn du schlaflos bist? Du hast vorhin gesagt, du stehst dann inzwischen auch auf und machst irgendwas. Schreibst du dann auch?
Nee, es ist schrecklich, weil ich tatsächlich, also so weit kann ich mein Leben eben leider nicht optimieren. Stattdessen bin ich jemand, der eben eigentlich am allerbesten morgens von, sagen wir, 8 bis 12 schreibt. Und das heißt, ich bin dann natürlich auch immer panisch, weil ich, wenn ich nicht schlafen kann, dann sofort denke, ich verliere einen Tag schreiben. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu neurotisch wird. Man kann dann schon auch manchmal einfach nachmittags schreiben. Das ist schon auch okay. Aber ja, deswegen das große Dilemma in meinem Leben.
Und so wie Balzac mit ganz viel Kaffee?
Ja, also es gibt ja diese herrlichen Schriftstellerbiografien, ne? Also deren Tage. Und da geht es ja auch immer ganz viel ums Schlafen. Da gibt es auch Leute, die mitten in der Nacht aufstehen und ein Eisbad nehmen. Ich habe vergessen, wer das war. Aber nee, ich bin mehr so ein Normie. Am liebsten hätte ich mein Leben so, dass ich einfach um 7 aufstehe, um 8 anfange zu schreiben und, ne, also so alles ganz geregelt.
Aber da kommt eben manchmal die Schlaflosigkeit dazwischen. Wollen wir, liebe Theresia, für die Buchtipps, die wir am Ende von Ort und Worte machen, vielleicht nochmal das Bett wechseln?
Ja.
Komm, wir probieren es nochmal ein anderes aus, oder?
Ja.
Wir können ja nochmal fragen, ob wir vielleicht noch eine härtere Matratze oder so. Das ist die härteste.
Ah, ja, da
das
auch
ist ein Einzelbett, Theresia, aber
ja,
da gehen wir zusammen rein, danke.
Oh, die ist wirklich sehr hart.
Ja?
Ja.
Sehr Willst hart im Sinne von zu hart, oder?
Ja, das wäre mir vielleicht auch.
Ui. Oha. Das ist fast schon wie beim Zelten auf der Isomatte.
Ja, aber jetzt haben wir eine Lehne.
Ja, wir können uns ja noch an so eine Matratze, die daneben liegt, generellerweise anlehnen. Ich habe ja auch extra für dich, Theresia, meine grün-weiß gestreiften Socken angezogen.
Sehr schön.
Ich habe das knallblaue an.
Ja.
So, also wir sitzen jetzt auf diesem schon wirklich harten Bett und empfehlen uns jetzt noch Bettlektüre.
Ja, genau.
Ich fange einfach mal an. Ich habe dir ein Buch mitgebracht, Theresia, von einer Autorin, die ich überhaupt nicht kannte, Louise de Valmorand. Mhm. Und zwar, ich freue mich ja immer, wenn ich Autorinnen entdecke, die ich richtig gut finde, die ich vorher nicht kannte. Louise Levesque de Villemorin ist 1902 geboren und die war zwischendurch mit Antoine de Saint-Exupéry zusammen, also dem Autor des Kleinen Prinzen. Und sie war selbst tatsächlich adelig, hat in einem Schloss gewohnt und immer so Künstlersalons veranstaltet. Und dieses Buch, übersetzt von Patricia Klobosicki, heißt Bellamour. Und es ist ein Roman, der einfach hinreißend ist. Da verlieben sich zwei ineinander, aber dann wird die Braut kurz vor der Hochzeit von einem sehr viel älteren Mann ausgespannt.
Toll, das klingt sehr unterhaltsam auch.
Ich glaube, es ist auch als Bettlektüre insofern toll, weil es ist eine ganz andere Welt. Es ist nichts Bedrohliches in dem Sinne drin. Man kann sich so wegbeamen und das ist wirklich, also von mir eine Entdeckungsempfehlung.
Vielen Dank.
Was hast du mir mitgebracht als Bettlektüre?
Also ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, was jetzt überhaupt dazu führen könnte, dass man gut schläft, weil ich auch, schreibe ich auch in meinem Buch, es wird ja dann immer empfohlen, man soll aufstehen und lesen und dann denke ich immer, aber das ist ja gar nicht langweilig genug, also wie soll ich denn da einschlafen, wenn ich
kommt auf das
lese
Buch
ich halt
an.
Die ganze Nacht. Ja, aber ich wollte jetzt auch nichts Langweiliges empfehlen, deswegen habe ich ein Buch mitgebracht, das ich auch zitiere tatsächlich in meinem Buch, nämlich Haitham El-Wadani über, das heißt The Book of Sleep. Und was daran ganz toll ist, ist, dass der Schlaf sehr gut wegkommt. Der Schlaf wird als praktisch revolutionär und es sind kleine Vignetten, sehr lyrisch. Und auch da denke ich, das ist also sozusagen ein positives Bild vom Schlaf und dann auch noch kurz und wunderschön geschrieben. Das heißt, man kann praktisch nach jeder Vignette das Buch auch weglegen und einschlafen. Ne, weil lange, spannende, packende Romane, dann bin ich eben, wie gesagt, dann lese ich halt die ganze Nacht, dann aber auch nicht geschlafen.
Das ist gut, so Portionslektüre, ne?
Genau, ja. Und das finde ich auch immer gut, wenn man hat ja so Phasen, wo man eine Zeit lang nicht gelesen hat und dann, um wieder reinzukommen, finde ich auch immer gut, so kleine, oder wenn man wahnsinnig beschäftigt ist oder so kleine Portionen.
Vielen Dank. Theresia, in diesem Loyaux-Sketch, in dem die Betten kaufen, schlafen die beiden Ehefrauen dann in dem Bett im Bettengeschäft ein. Wir sind jetzt hier zwar nicht eingeschlafen, aber der eine Mann sagt dann am Ende zum Verkäufer, wenn sie aufwacht, nimmt sie gerne etwas Tee und Gebäck. Was nimmst du gerne, wenn du aufwachst?
Ganz langweilig, Filterkaffee. Aber so, auch so bald wie möglich nach dem Aufstehen.
Okay, dann lade ich dich jetzt, auch wenn wir nicht geschlafen haben, noch auf einen Filterkaffee hier irgendwo am Hermannplatz ein. Vielen Dank für dieses Gespräch, Theresia.
Vielen Dank dir.
Anne-Dore und Theresia Enzensberger waren das im Gespräch über Enzensbergers neues Buch Schlafen. Und ist ein Bett ein guter Ort für ein Interview?
Ja, also definitiv könnte ich mich dran gewöhnen, vor allem wenn man mit einer Autorin wie Theresia Enzensberger drin sitzt. Wir haben allerdings gemerkt, im Liegen ist es nicht so gemütlich, wir haben uns dann wieder hingesetzt. Aber ich bin ja sowieso jemand, ich finde, Betten sind großartige Orte für alles Mögliche, also zum Arbeiten, zum Lesen. Ich halte es da eher mit Groucho Marx, der gesagt hat, alles, was nicht im Bett getan werden kann, ist es ohnehin nicht wert, getan zu werden.
Naja, wer nie sein Brot im Bette aß, der weiß auch nicht, wie Krümel pieken. Ne? Also ich bin da eher nicht so ein Fan von, aber wem würdest du denn das Buch empfehlen?
Ja, also das ist nicht nur ein Buch für Schlaflose. Da stecken so viele erhellende Gedanken drin, dass der Schlaf eine nicht zu kontrollierende Leerstelle ist zum Beispiel oder dass Schlafen auch etwas Subversives haben kann. Und das ganze Nachdenken über Schwäche, über Krankheit, über ja, das Schlafen als eben einen Moment, in dem man auch ausgeliefert ist. Das sind alles hellwache Reflexionen von Theresia Enzensberger, mit denen man eher nicht einschläft. Also das ist eher eine Lektüre zum Aufwachen.
Unser Buch für den Nachttisch, Theresia Enzensberger Schlafen, erschienen in der Reihe Das Leben lesen bei Hansa Berlin. Es hat 112 Seiten, kostet 20 Euro.
Und diese Folge Orte und Worte findet ihr wie immer auf den meisten Podcast-Plattformen, auf den Webseiten von Radio 3 und RBB Info Radio 24 und natürlich in der ARD Audiothek. Da gibt es auch jede Menge andere Podcasts zum Hören. Übrigens auch ein guter Tipp, wenn man nachts wach liegt, Podcasts hören.
Genau, das war Orte und Worte für heute. Auch uns kann man jederzeit runterladen und hören, ob tagsüber oder nachts, ob in der vertikalen oder horizontalen. Ich bin Stefan Oschwart.
Und ich bin Anne-Dore Krohn. Tschüss.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.